Lachs Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Lachs Brunch Folge 48. Heute mit den Gästen Nefeli Cavouras und Anselm Neft. Mein Name ist Piero Masterlerz und die Folge heute ist eine ganz besondere, denn wir werden heute gemeinsam Bücher vorstellen, die man zu Weihnachten verschenken kann.
Wieso bist du eigentlich hinter den Kulissen? Du hast die beste Stimme ja. Für diesen ganzen Quatsch.
Ja, weil ihr mich hier nach vorne gezogen habt, weil ihr ja keine Sachbücher lest und ich habe ganz viele Sachbücher mitgebracht.
Deswegen bist du hinter den Kulissen, weil wir dich nach vorne gezogen haben.
Ja.
Okay, jetzt verstehe ich, warum wir dich hier nicht sprechen lassen sonst. Das ist ja die geballte Unlogik. Nefeli, wir haben jeder 5 Bücher mitgebracht und Piero hat auch 5 Bücher mitgebracht. Wer fängt an?
Ich würde sagen, Ladies first.
Und James last.
Ah, ja. Hallo Leute. Soll ich jetzt einfach nur mal weitermachen?
Ja.
Ganz normal weitermachen.
Wenn du das kannst, dann versuch's.
Ich starte mit einem Plädoyer. Leute.
Das ist gut.
Der Buchbranche geht es schlecht, wie allen Branchen. Aber wir mögen die Buchbranche schon am meisten. Deswegen verschenkt einfach Bücher. Bücher sind nie ein schlechtes Geschenk. Das heißt immer, ich möchte keine Bücher verschenken, weil ich weiß ja nicht, was meinem Gegenüber gefällt. Das ist der falsche Ansatz. Einfach Bücher verschenken. Einfach drauf los.
Weil die Person kann die auch weiter verschenken.
Ja, genau.
Und die nächste Person auch. Es ist ein einziges Geben und Nehmen.
Und im Zweifelsfall stellen die Leute eh die Bücher einfach in ein Regal, weil die auch hübsch aussehen.
Oder man kann sie bei Momox verkaufen, meistens allerdings für ein kleines Geld.
Aber geht in die Buchhandlung und kauft Bücher und wenn ihr aber wissen wollt, welche Bücher wirklich besonders gut sind, dann hört uns zu.
Hört uns gut zu.
Genau. Aber ja, ich habe 5 unterschiedliche Bücher, auch aus unterschiedlichen Genres. Und als erstes habe ich mitgebracht ein Kinderbuch. Bei Kindern schenkt man ja besonders gern Bücher, damit man denkt, dass Kinder intelligent werden oder bleiben.
Ah ja, ja.
Ich finde es, weil ich selber keine Kinder habe, immer super schwer einzuschätzen, was Kinder gerne lesen. Und ich arbeite ja bei einem Verlag und was ich da irgendwie total spannend fand, war die Arbeit am Buch Hey, 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 Taxi von Sascha Stanisic und Katja Spitzer, weil wir unfassbar viel Resonanz von Kindern bekommen. Das Prinzip von dem Buch ist nämlich immer so, es gibt 2 Bände, das ist wie so Kurzgeschichten für Kinder sind. Die starten immer gleich, hey, hey, Taxi, ich steige in ein Taxi. Und dann macht das Taxi irgendwas Seltsames oder fährt irgendwo hin, wo irgendwas Seltsames passiert. Mhm. Und am Ende endet es immer mit dem Satz, und dann fahre ich nach Hause zu dir. Und das wird quasi mal dem Kind vorgelesen. Ja. Und das Schöne ist halt, dass Sascha Stanisic auch die Geschichten mit seinem Sohn Nikolai zusammen entwickelt hat, weswegen ein paar Geschichten wirklich auch sehr quatschig sind. Wir haben jetzt neulich auch so einen Schreibwettbewerb für Kinder gehabt, wo Kinder selber Taxi-Geschichten einreichen konnten und es war so süß, weil ich gemerkt habe, das ist so cool, wenn Kinder selber kreativ werden. Und dann ist es aber auch so, dass dadurch, dass es ja so Kurzgeschichten sind und die Geschichten auch so unterschiedlich lang sind, die Altersspanne relativ weit ist. Also es gibt so 4-Jährige, die total auf die Geschichten abfahren. Aber auch 8-Jährige.
Oder 16-Jährige.
Oder Piero. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, weil ganz oft heißt es ja, dieses Buch für Kinder ist für 4-Jährige und dann passt es aber nicht mehr für einen 5-Jährigen, weil diese Entwicklungsstufen natürlich bei Kindern ja von Jahr zu Jahr irgendwie relativ unterschiedlich ist. Und ich finde, bei dem Buch hat man irgendwie so eine sehr weite Altersspanne und das finde ich echt schön. Und das ist so ein Buch, wo ich merke, da hängt auch so mein Herz dran, weil ich da mitgearbeitet habe.
Also lass mich raten, du empfiehlst ein Buch aus dem Verlag, in dem du arbeitest.
Ja, es ist auch das Einzige und ich habe auch damit gehadert, aber einfach nur, weil ich auch wirklich, also dadurch, dass ich ja nicht so viel Ahnung von Kinderbüchern habe und ich einfach diese Resonanz mit den Kindern so schön finde, dachte ich, naja, das ist einfach ein guter Tipp, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Und der Mayrisch Verlag ist auch ein toller Verlag, der jede Unterstützung verdient, das muss man auch sagen. Und das sage ich auch unabhängig davon, dass wir uns gut kennen.
Ja, also wie gesagt, erschienen beim Mayrisch Verlag. Illustriert, sehr schön illustriert von Katja Spitzer. 20 Euro.
Zack. Ich habe aber eine Frage dazu.
Ja, gerne.
Und zwar, wenn die Geschichten doch so von der Naja, sind die Geschichten doch sehr unterschiedlich und wirklich dann, dass für Vierjährige manches gar nicht funktioniert und das andere für Zwölfjährige zu langweilig ist oder so?
Ja,
in dem Buch?
Das gibt es dann auf jeden Fall auch. Also,
es haben doch Sasa und sein Sohn zusammen entwickelt. Die sind doch vermutlich relativ homogen. Also das habe ich nicht ganz verstanden.
Ich glaube, es hängt schon ein bisschen damit zusammen, dass die Geschichten auch unterschiedlich lang sind. Also manche Geschichten sind wirklich nur eine Seite lang und andere wieder so 5 Seiten lang. Mhm. Damit verliert man vielleicht Vierjährige, vielleicht eher. Also bei vielen gibt es, in einigen gibt es auch größere Wendungen oder so. Bei manchen passiert halt weniger. Und das ist dann so ein bisschen vielleicht so.
Aber manche Vierjährige wollen ja gewisse Geschichten einfach immer und immer wieder gehört haben.
Das stimmt.
Haben.
Und das funktioniert das ja auch egal, dann auch. Ne? Also es ist halt, ich finde, an dem Buch sieht man halt, wie unterschiedlich Kinder dann doch in unterschiedlichen Altersspannen oder in den gleichen Altersspannen wiederum sind. Ja.
Hast du eine Lieblingsgeschichte in dem Buch?
Ja, es gibt einmal so ein Käsetaxi, das finde ich ganz gut.
Käsetaxi.
Cool. Ja.
Und mehr verrate ich nicht, aber es ist schon einleuchtend, warum ich Käsetaxis natürlich gut finde.
Ja, das klingt super. Okay, ich stelle ein Buch vor, das ist 2024 erschienen in dem kleinen und noch halbwegs neuen Kiona Verlag. Und das ist von Mia Raben unter Deutschen, wobei Deutschen so geschrieben ist, wie es vielleicht ein polnischer Mensch schreiben würde, D-O-J-C-Z-E-N. Und dieses unter Deutschen ist ein wunderbar realitätsnah, warmer, einsichtsreicher, ehrlicher und cooler Text. Eine so, 250 Seiten lange Geschichte. Ich habe mir das mit meiner Frau gegenseitig vorgelesen. Wir waren da richtig begeistert von. Und wenn wir uns gegenseitig Bücher vorlesen, dann erfüllen die meistens zwei Kriterien. Die Sprache ist nicht zu kompliziert, sodass man sich da nicht total verhaspelt. Und die Geschichten sind irgendwie mitreißend genug, dass man nicht so dauernd einschläft, wenn man selber nicht lesen muss, wenn man so gemütlich im Bett liegt. Und diese beiden Kriterien erfüllt das Buch mustergültig. Es ist erzählt die Geschichte von Jolla. Das ist eine Frau so um die 50, die mit dem Minibus aus Polen nach Deutschland kommt, um da wieder einmal als Pflegekraft zu arbeiten. Und sie gerät dann an so eine Hamburger Arztfamilie und soll da die alte Uschi, also Ursula von Kleven, betreuen, die auch sehr realistisch dargestellt ist in ihrer etwas dievenhaften Art, ne? So eine wirklich so eine Matriarchin, die aber gleichzeitig hilfsbedürftig ist und damit auch nur so halb gut umgehen kann, die gleichzeitig versucht, ihrer Pflegekraft auf Augenhöhe zu begegnen, sich damit aber auch schwer tut, die eigene, unverarbeitete Punkte aus der Vergangenheit hat. Wir lernen auch ihre Kinder kennen, so ein junges oder halbwegs junges, dynamisches Paar, die auch meiner Ansicht nach toll gezeichnet sind, weil die sind weder verklärt als total gute Menschen, die alles verstehen, noch als Karikaturen des bösen, ignoranten Deutschen, sondern so, wie das vermutlich ist, wie man mit einer Pflegekraft umgeht, wo man versucht, es gut zu machen, aber vielleicht auch deren Leben einfach nicht so richtig versteht. Und wie das eigentlich so ist, fast rund um die Uhr in einem fremden Land, in einer fremden Familie, auf Abruf die Sachen zu machen, die kein Verwandter machen möchte. Mhm. Und das, wenn man wissen will, wie das ist, als Pflegekraft in Deutschland zu arbeiten, lernt man durch das Buch sehr viel. Und das Buch bleibt nicht dabei stehen, kritisch zu sein oder Dinge anzuprangern, sondern es geht noch weiter und stellt sogar Lösungen vor. Und das finde ich sehr motivierend. Wow. Also man hat das Gefühl, man versteht etwas besser und man wird auch noch irgendwie motiviert, Dinge mit zum Besseren zu gestalten. Und gleichzeitig ist es auch ein bisschen lustig, ein bisschen rührend. Und das alles, wie gesagt, ohne unplausibel, kitschig oder klischeehaft zu werden. Ein tolles Buch von Mia Raben unter Deutschen, Kiona Verlag. Das möchte ich empfehlen. Das gehört unter so manchen deutschen Weihnachtsbaum.
Das heißt, du würdest es auch eher so, keine Ahnung, wirklich auch dann deutschen Leuten auch quasi schenken.
Aber
so
auch, aber auch polnischen Leuten. Ich glaube, die können sich da auch gut wiederfinden und finden das, glaube ich, auch einfach mal interessant, so darüber zu lesen. Zumal das ja auch ein Thema ist, das so unterm Radar fliegt, aber total wichtig ist. Mhm. Also wie viele Pflegekräfte aus anderen Ländern arbeiten hier in Deutschland, und das ist ein ganz wichtiger sozialer Faktor und auch für diese Länder ein halbwegs ein Wirtschaftsfaktor, der aber mit Ausbeutung, Missverständnissen, Ignoranz und auch mit so Themen verbunden ist, wie hoch schätzen wir eigentlich das soziale Miteinander und das Betreuen von Menschen, die nicht mehr allein alles machen können, ein? Mhm. Was ist uns das wert als Gesellschaft? Und das ist schon sehr spannend. Und diese Jolla ist eine ganz tolle Figur, weil die ziemlich klar sieht, schon auch mal ein hartes Urteil fällen kann, aber dabei nie verbittert ist. Und das ist eine ganz tolle Figur, die ist gezeichnet von ihrem Leben, aber die ist nicht bitter. Und das macht sie unglaublich charmant und mitreißend. So, ja.
Ja, klingt spannend, auf
super
jeden Fall.
Spannend.
Ja,
super.
Piero, was hast du? Was hast du am Start?
Also ich fange erstmal damit an, dass als ich hörte, dass ich hier Bücher vorstellen soll, dachte ich, da ich ja nur Sachbücher meistens lese, muss ich mir vielleicht mal so einen Roman angucken. Und ich verbringe sehr viel Zeit in Bahnhofsbuchhandlung, weil ich auf Züge warte. Und dann habe ich ein Buch entdeckt und ich dachte, das ist toll, weil meine Tochter interessiert sich gerade so ein bisschen für Chemie und ich mag selbstbewusste, souveräne Frauen. Und dann habe ich also einen Roman entdeckt, der genau davon handelt, von einer jungen, selbstbewussten, souveränen Frau, die Wissenschaftlerin ist, also Chemikerin.
Ja.
So.
Und dann, okay. Ah, die Chemikerin.
Moment. Ja, ist nicht schlecht. Okay, guck ich mal an. Dickes Ding. Und dann hinten, also stehen so ein paar Zitate, ein bisschen was von Elke Heidenreich, ist egal. The Guardian schreibt: elegant, witzig, nachdenklich. Kaum zu fassen, dass es ein Debütroman ist und das größte Vergnügen dabei ist ihr trockener Humor. Und mit Humor, da haben die mich ja sowieso schon mal. So, dann kommt noch was von Brigitte, ist auch egal. Und die Sunday Times schreibt: dieser schlaue, hinreißende, gefühlvolle Page-Turner ist der absolute Überraschungsbestseller und das mit Recht. Sunday Times. So, dann steht hier noch Spiegel-Jahresbestseller, Sunday Times-Bestseller Platz 1, New York Times-Bestseller Platz 1 und verfilmt als Apple TV-Plus-Serie.
Ja,
also und dann dachte ich, okay, das, kann machen, da kann man nichts falsch machen, das Ding kaufe ich mal und dann kann es meine Tochter auch lesen und dann haben wir alle was davon. So, und dann, ich habe jetzt ein Drittel gelesen und ich muss sagen, es ist so, als würden Leute eine Filmrezension schreiben, ja, und sagen, das ist der beste Film, ist der geilste Regisseur, es ist unglaublich, es ist wirklich der beste Film, hier steht auch noch drauf, der Weltbestseller, ja, und dann, was ist es für ein Film? Deutschlands schönste Bahnstrecken. Das ist so unglaublich langweilig, dieses Ding, das gibt's gar nicht.
Ja, das Gute daran ist aber, man tritt damit keinem auf die Füße und als Buchhändlerin kann man es jedem Menschen einfach in die Hand geben.
Ja,
aber Piero, also, nochmal langsam, das Thema Buchempfehlung, das hast du, also du hast unser Konzept hast du verstanden, oder?
Ich habe alles gegeben, aber dann habe ich halt dieses Buch in der Hand gehabt und dachte, okay, ja, das klingt wirklich
und
super.
Und weil du halt, wenn du schon mal einen Roman liest, dann willst du ihn auch vorstellen.
So, genau. Ich hab hier 17 Euro investiert und habe mich gefreut, dass die Seiten hier an der Seite nicht blau sind. Also okay. es ist Bonnie Garmes, eine Frage der Chemie.
Aber würdest du es Menschen und quasi...
Nein. Okay. Es ist vor allen Dingen, also es ist einfach so plump. Es ist ja, ich meine, also man kann es lesen. Ich habe ein Drittel durchgelesen und es hat nicht so weh getan, sag ich mal. Okay. Ne? Also 50 Shades of Grey tut ja weh beim Lesen, finde ich. Das hier, ich weiß nicht, ob das, also es ist auf jeden Fall, es ist so, so blöd einfach, weißt du, dann sagt sie als Chemikerin, sagt dann zum Beispiel zu ihrem Freund, gib mir doch mal bitte das Natriumchlorid. Und ich denke, soll das der Witz sein? Mhm. Sie meint Salz?
Ja.
Und dann liest man das immer. Das ist ja witzig. Als Chemikerin, oh nein, wahrscheinlich sagt sie auch H2O zu Wasser. Ja. köstlich. Das ist doch bescheuert. Also wirklich, soll ich das nachher
piepen? Wie viele Seiten hat das? Erschienen im Piper Verlag, übersetzt von?
Es ist, ja, das. Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Also es hat insgesamt 460 Seiten, glaube ich, ungefähr. Und es sind sogar noch zwei Bonuskapitel von dem Hund, glaube ich, noch mit dabei. Und der Hund heißt verrückterweise 6:30.
Ah ja, also lustiges Buch auch.
Okay. Es ist so unglaublich, da passiert gar nichts. Und die Figuren, also
tja,
die sind so holzschnittartig. Man
willkommen in der Welt der Bestseller.
Was soll denn das?
Aber Piero, Buchkäufe in Bahnhofshandlung, also sind auch meistens, haben oft nicht die beste Auswahl.
Ich hätte das auch nicht genommen und es stand auch nicht, es lag auch jetzt nicht mit Konsalik und anderen Büchern irgendwie auf einem Haufen. Deswegen, und ich meine, wenn hier schon Spiegel-Bestseller draufsteht und Sunday-Times-Bestseller, New York Times, Page-Turner und super
witzig. Das ist eine rührende Geschichte. Wie du zum ersten Mal in deinem Leben ausziehst, um einen Roman zu kaufen und dann passiert das.
Na, es gibt ja gute Romane, also auch mit tollen Geschichten. Also hier zum Beispiel Das Genie von Zehra oder sowas. Ne? Oder auch Pnin von Nabokov. Also das ist doch großartig. Ist super lustig, tolle Figuren und das hier.
Das hättest du mal mitbringen können.
Ja, hätte ich. Aber Ja, jetzt habe ich das halt gekauft. Und
dann ja, ja, ja. Okay, verstehe den Punkt. Aber ich habe trotzdem eine Frage. Ist es dann wirklich so, dass solche Sätze wie, keine Ahnung, New York Times und so,
ja,
dass das dich dann zum Kauf anregt? Also, dass du darauf vertraust?
Nee, aber in der Kombination mit trockener Humor, elegant, witzig, nachdenklich, Page-Turner. Da dachte ich, und plus eben Bestseller. Und vorne nochmal drauf, Weltbestseller. Da dachte ich, so fies kann man doch eigentlich gar nicht sein und die Leute bescheißen. Das muss doch was haben.
Mm.
Es hat aber nichts.
Mhm. Aber ganz viele Leute fanden das irgendwie gut, ne?
Mhm.
Ja.
So, das ist ja manchmal so.
Ja.
Dass so ein gepflegtes, langweiliges Mittelmaß für ganz viele Leute andockfähig ist.
Ja.
Ja, vielleicht auch beruhigend ist.
Beruhigend.
Also so. Und das dann,
man fühlt sich nicht dumm, wenn man das liest.
Genau.
Das ist schon mal schön. Doch?
Ja,
wenn man es gekauft hat, dann.
Es ist wirklich. Also,
okay, wir empfehlen also ausdrücklich nicht eine Frage der Chemie von Bonnie
Garmes.
Garmes,
ja.
Charmes Garmes. Nefeli.
Also, an Weihnachten sind ja oft Leute unglücklich. Dieses Unglück möchte ich stärken. Ich finde es immer gut, Leuten, denen es einfach nicht so gut geht, Bücher zu schenken, wo es den Leuten auch nicht gut geht, damit man sich vielleicht gesehen fühlt. Damit
getröstet
es ein bisschen,
fühlt,
ja, so ein Getrostbuch.
Ja.
Ein Trostbuch für erfolglose Menschen, also Menschen, die einfach gerade keine gute berufliche Phase haben oder wo einfach irgendwas gerade schief geht. Vor allem Künstlerpersonen, denen empfehle ich The Artist von Anna Haifisch. Das ist eine Graphic Novel, erschienen beim Reprodukt Verlag, auch ein unabhängiger Verlag. Und das sind im Grunde so Kurzepisoden von so einem vogelartigen Geschöpf, der depressiv ist und Künstler versucht zu sein und nichts klappt. Und ich möchte, es gibt eine Mini, also ich lese mal eine Seite vor.
Mhm.
Also man sieht natürlich jetzt nicht die Bilder. Die Bilder sind halt, es ist alles so orange-gelb, ein bisschen, also ich finde den Stil sehr lustig. Ich mag das sehr, sehr, sehr gerne, auch mit diesem Vogelgesicht und ich sag mal, irgendwie, also sehr kontrastreich, aber nicht zu viele
Linien. Also
danke.
Sehr reduziert gezeichnet.
Es ist sehr reduziert gezeichnet. Und es gibt zum Beispiel eine Absage für ein Stipendium und das kennen wir alle. Lieber Künstler, die Auswahlkommission unserer Galerie hat sich ihr Portfolio angesehen. Ihre Linie ist scharfsinnig und brillant. Ihre Farbwahl kitzelte unsere scheuen Augen. Trotz der kindlichen Anmutung vermissen wir eine verspielte Leichtigkeit in ihren Arbeiten. Ihre repetitive Verwendung des Wieselmotivs ist wirklich nichts für uns. Ihr weinerlicher Nihilismus passt nicht in das Programm unserer Galerie. Bitte akzeptieren Sie dieses Martis und das kleine Spielzeug als Zeichen unseres guten Willens. Da packt die Person dann einen Briefkuvert aus und dann fallen die Smarties raus. Mit freundlichen Grüßen, der Assistent der Galerie.
Cool.
Und das ist, also ich muss
immerhin
sagen,
Smarties.
Mit Smarties und aber auch natürlich, dass es der Assistent ist. Das ist halt wirklich einfach super lustig. Und ich muss sagen, also es ist halt mega unterhaltsam. Ich glaube, es gibt dann auch eine Szene, wo da ist dann der Künstler bei seinen Eltern zu Hause und die meinen dann so, hier verkauft doch dem Arzt aus unserem kleinen Dorf dann irgendwie so ein Bild von dir oder so, damit das im Wartezimmer hängen kann. Und irgendwie, es sind so wirklich süße, traurige, aber auch irgendwie aufheiternde Episoden und ich mag das sehr, sehr gerne. Also das ist meine Empfehlung für Menschen, die gerade erfolglos sind.
Heißt Anna Haifisch wirklich Anna Haifisch?
Ich glaube ja. Ich habe es nie gegoogelt. Aber
krass.
Das ist die lebt in Leipzig. Es gibt auch gerade in Hamburg eine Ausstellung zu ihr.
Ja.
Ja.
Cool.
Genau.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Also wenn ich sowas höre wie das mit der Absage fürs Stipendium, kann ich da sofort was mit anfangen. Aber glaubst du, dass da auch Menschen, die nicht künstlerisch tätig sind, die, sagen wir mal, Rechtsanwälte sind oder als Ärztinnen arbeiten oder in der Boutique, dass die da auch sich irgendwie mit identifizieren können oder sich in den Text reinfühlen können?
Ja, weil ich, also eigentlich geht's da ganz oft auch um diese, was denken andere Leute, wie mein Beruf aussieht und wie ist es in Wirklichkeit und mit welchen Menschen umgebe ich mich? Und das ist ja bei vielen Berufen irgendwie so, dass man sich denkt, okay, als Lehrer hätte ich eigentlich so zu sein, aber in Wirklichkeit mache ich auch Sachen irgendwie schludrig und so. Und es geht auch ganz viel einfach um so ein Schamgefühl, dass man die Sachen doch nicht ganz so richtig macht, wie sie vielleicht einfach gehören. Es gibt ja auch irgendwelche Künstlerklischees, die dann einfach nicht erfüllt werden oder so. Mhm. Und ich glaube schon, dass man das nachvollziehen kann, auch wenn man nicht in dieser Branche ist. Ich glaube natürlich, wenn man irgendwie in dieser Kunstbranche ist oder in künstlerischen Berufen arbeitet, dann ist das irgendwie nochmal anders lustig. Aber ich glaube auch, dass für andere Menschen das auch, also zumindest einen Einblick gibt, auch einen klugen Einblick gibt und aber auch mal was anderes ist.
Aber vielleicht ist es auch besonders lustig, das einfach einem erfolglosen Künstler zu schenken zu Weihnachten.
Ja, auf jeden Fall.
Da ist doch der Humor dann schon auf dem Siedepunkt.
Auf jeden Fall.
Ja, ich nehme das Geschenk an.
Ja, es ist schon klar, dass Nefeli hier über uns beide redet. Okay, ich komme zu einem Jugendbuch, auch ein deutsches Buch, im Mixed Vision Verlag erschienen, auch dieses Jahr, 2024. Es ist von Volker Suhrmann, der ist Verleger im Satyr Verlag, ist Lesebühnenautor bei den Brauseboys und hat schon mehrere Romane und so Erzählbände geschrieben. Und das ist jetzt sein erstes Jugendbuch und ich denke, es ist sein bestes Buch. Es heißt Leon Herz und die Sache mit der Traurigkeit. Und Leon Herz ist irgendwie so 13, drei Viertel, wie er selber sagt. Und der dritte Leon in seiner Klasse, da gibt es also mehrere. Er leidet vielleicht ein bisschen darunter, sehr normal und unauffällig zu sein, irgendwie so ein Durchschnittstyp. Er hat allerdings etwas, was die anderen wohl nicht so haben. Er hat so Phasen von Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Mattigkeit, weswegen er auch zu einem Therapeuten geht oder zu einer Therapeutin. Und es ist ihm selber nicht so ganz klar, ist das jetzt einfach normal oder schon Depri? Und er lernt so ein, ja, so eine Art Grufti-ähnliche Type kennen. Das ist Ruven, also R-O-U-V-E-N, Ruven. Und der will ihm helfen, ein Referat über Tod und Trauer in Ethik zu schreiben. Und er hat sich das Thema ausgewählt. Da gibt es so eine Art Gedenkstein für einen jungen Fahrradfahrer, der im Berliner Straßenverkehr überfahren worden ist. Und seit einem Jahr sind da immer so frische Blumen. Und er recherchiert so ein bisschen, was hat es mit dieser Trauer an diesem Ort, an diesem Gedenkort des Unfalls auf sich. Und Ruven hilft ihm und die beiden bilden ein sehr spezielles Team mit recht unterschiedlicher Bedürfnisstruktur, wo man eigentlich ganz viel mitbekommt über die immer noch klischeehaften Erwartungen an Jungen, die dann irgendwann Männer werden sollen und wie die sich ganz schön dagegen behaupten. Und es gibt da so schöne Sätze drin wie ein Junge weint nicht, ist ein Retrospruch und sowas. Und wie man sich denken kann, findet Ruven auch den Leon Herz ein bisschen mehr als nur nett. Das kommt also auch noch dazu. Hm. Also ein Roman über Depression, Jungsein, Homosexualität und Jungsein, Männlichkeitsbilder und auch über Mobbing. Und das alles aber mit lakonischem Humor und viel Wärme und Witz. Kann ich auch sehr empfehlen.
Wem kann man das am besten schenken?
Wollte ich gerade sagen, würdest du das jetzt Jugendlichen empfehlen? Oder?
Ja. Ja, ich würde sagen, so ab 14 ist das ein gutes Buch und ich glaube, Erwachsene können da aber auch Freude mit haben.
Wie viele Seiten hat das?
Das weiß ich nicht. Ich habe es nicht dabei. Es liegt zu Hause auf dem Nachttisch, jetzt bei meiner Frau mal wieder und das hat, glaube ich, so 220 Seiten. So. Ja. Nicht kompliziert und ellenlang. Aber auch nicht irgendwie schlicht und dumm. Also ein richtig gutes Jugendbuch, wie ich finde, auch nicht so moralisierend. Dazu ist der Humor dann doch zu stark und auch so ein gewisses anarchistisches Element. Ja.
Klingt schön.
Klingt gut, ja.
Würde ich auch lesen.
Piero.
Ist das Buch, das du jetzt vorstellst, wirklich eine Empfehlung?
Das ist wirklich eine Empfehlung.
Jetzt kommen wir mal zu der Aufgabe.
Und zwar, also ich stelle jetzt vor, und zwar Julia Friedrichs Crazy Rich. Die geheime Welt der Superreichen. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als hätte man Bock, irgendwie so ein bisschen tiefer in die Geissens einzudringen und ein bisschen mehr davon. Aber also die werden da auch erwähnt, aber darum ging es mir nicht. Und ich bin auf das Buch gekommen, weil ich den Podcast von Anne Will gehört habe. Da war Julia Friedrichs im Gespräch. Und zwar hat sie halt versucht, diese unbekannte Welt, und zwar auch wissenschaftlich betrachtet, unbekannte Welt der Superreichen irgendwie mal Licht dort reinzubringen. Weil die sich relativ abschotten, was man auch verstehen kann. Aber was mich interessiert hat, ist halt die Tatsache, dass Menschen mit sehr viel Geld, also jetzt nicht irgendwie so 10 Millionen, sondern 1 Milliarde oder so oder noch mehr, dass die unglaublichen Einfluss haben, eben auf auch auf unsere Welt. Und deswegen ist es wichtig, dass da ein bisschen mehr Licht reinkommt. Und das, ich meine, man sieht's ja an Elon Musk, ne, der sich dann mal eben Twitter kauft, um da irgendwie teilweise auch die Wahl zu beeinflussen von Trump und so weiter.
Ja, oder auch 250 Millionen Dollar gespendet hat für den Wahlkampf von Trump. Das ist keine ganz unwichtige Summe, glaube
genau,
ich.
Oder
in den
Swing
States vor allen Dingen.
Eine Million oder mehrere Millionen verlost hat irgendwie, ne? So. Und das fand ich irgendwie total interessant, da mal so einzutauchen. Und bei Anne Will im Podcast beschreibt sie halt, wie schwierig das war, da überhaupt reinzukommen. Und sie hat jahrelang Briefe geschrieben, also wirklich so mit der Hand und musste auch erstmal die Adressen rausfinden und also nicht irgendwie so eine E-Mail so hier, ich schreibe ein Buch über Superreiche, haben Sie mal Bock, was hier, was verdient sie denn so im Monat, sondern richtig, hat sich total Mühe gegeben und es war trotzdem sehr schwer und sie hat aber mit einigen gesprochen und einer wiederum, der hier anonym bleibt, hat sich besonders deutlich geäußert und das über Monate haben die also ein Gespräch geführt.
Ja.
Und das, ich finde das total spannend, aufschlussreich, mal in diese Welt einzutauchen und zu gucken, wie ist denn da eigentlich der Einfluss und
Hat das Buch so deine Vorstellungen eher bestätigt oder waren ein paar Sachen ganz anders, als du gedacht hättest, so was jetzt Superreiche betrifft?
Da müsste ich vielleicht ausholen, ich hab mal ein Projekt gemacht für eine Millionärsfamilie und bin da im Gespräch gewesen mit denen. Also ich war dann auch auf der Feier und so weiter und bin da so ein bisschen eingetaucht und habe eben festgestellt, dass dort ganz andere, wie soll ich sagen, also Selbstverständlichkeiten sind. Da jeder studiert da irgendwie an angesehenen Elite-Universitäten und jeder hat hinterher, ist Geschäftsführer oder Geschäftsführerin. Und die haben mehrere Wohnsitze, also nicht nur einen Lebensmittelpunkt, sondern mehrere und das ist völlig normal, dass sie da auch mit ihren Privatjets, PJs hinfliegen. Also das habe ich jetzt halt einmal erfahren und das wird hier in dem Buch aber auch bestätigt. Das fand ich auf jeden Fall schon mal beeindruckend. Ja, also
hast du eine Frage, Feli?
Ich überlege gerade, also ich würde es auch jetzt gerade sofort Interesse halber lesen und dann frage ich mich aber, okay, aber interessiert mich diese Welt der Reichen wirklich? Also ich finde diesen wissenschaftlichen Ansatz super spannend. Ich glaube, ich finde aber auch, das hat sowas wahnsinnig Deprimierendes, sich da, glaube ich, reinzulesen.
Ja, es ist aber auch nicht einfach, jetzt superreich zu sein, das muss man ja auch sagen. Also das Mitleid hält sich in Grenzen, aber trotzdem, es ist eben schön zu sehen, dass die ja ganz andere Probleme haben, aber eben auch Probleme und wie die damit umgehen, ist eben auch total spannend.
Ein Freund von mir arbeitete als Immobilienmakler auf Mallorca und da verkauft er dann so Villen für 3-4 Millionen und die Leute, die kaufen, sind dann halt Millionäre. Das sind jetzt nicht die absolut Superreichen, das ist jetzt kein Elon Musk-Typ dabei, aber schon so ordentliche deutsche Millionäre. Und er hat gesagt, wenn er so einen Querschnitt durch die Begegnung der letzten 5 Jahre macht, wird er sagen, da ist der Prozentsatz an Verschwörungstheoretikern, Schwurblern und Verrückten höher als in Durchschnittsbevölkerung.
Oh. Ah, okay.
Da würden ganz schön viele Leute ihm schon bei der Begrüßung sagen, ja, Herr Keller, ich muss unbedingt nach Mallorca. In Deutschland hält man es ja nicht mehr aus. Das ist ja eine Diktatur mittlerweile. Und das fand er sowohl alarmierend als auch interessant. Also wenn die Leute, die so viel Einfluss haben, wie du eben gesagt hast, gleichzeitig die Erzählungen, die wir von ziemlich stark rechts außen kennen oder von sehr radikalen Leuten, wenn die unterstützen, dann ist das, glaube ich, eine ungesunde Mischung. Vielleicht steht in dem Buch auch dazu was drin, vielleicht auch nicht.
Also ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin gespannt, jedenfalls.
Okay.
Ich habe eine Biografie mitgebracht. Und zwar gibt es einfach sehr viele Wolfgang Herrndorf-Fans.
Ah.
Und Tobias unter anderem, genau, Herrndorf hat Chick geschrieben, unter anderem. Sand auch, Bilder einer Liebe auch. Und Tobias Rüther hat eine, finde ich, sehr gute Biografie geschrieben. Ich bin oft kein Fan von Biografien, weil ich das immer schwierig finde, wenn dann so Interpretationen über die Figuren irgendwie hineinkommen. Und ich finde aber, Tobias Rüther macht das sehr klug, weil er sich sehr zurücknimmt und vieles offen lässt und eigentlich eher so die Atmosphären erzählt, mit den Leuten, mit denen er spricht und wo und wie Wolfgang Herrndorf aufgewachsen ist. Und vor allem zeigt er eigentlich, dass Wolfgang Herrndorf ja vor allem Künstler werden wollte und nicht unbedingt Schriftsteller. Und da kommt endlich Wolfgang Herrndorf auch als Bildnerkünstler groß hervor. Mhm. Und man erfährt einfach sowas, also ganz viel sowas wie, dass Wolfgang Herrndorf eine Zeitung als Jugendlicher hatte, die hieß Zeitung für Schwachsinnige. Und also man kriegt so ein Gefühl von ihm so wirklich als Person. Und ich finde, also ich glaube, weil ja irgendwie Wolfgang Herrndorf, also zumindest habe ich das Gefühl, so meine Generation, ein paar die Leute, die ein bisschen älter sind, als ich, wirklich geprägt hat durch Arbeit und das.
Arbeit und Struktur. Das sind, glaube ich, Auszüge aus seinem Blog.
Genau, ja. Vor seinem Suizid. Da ist es irgendwie ganz, ganz spannend, dass dann nochmal, also es fühlt sich dann so, man hat dann so mehr Bezug zu dieser doch irgendwie tragischen Figur.
Mhm.
Und ich fand das einfach ein wirklich gutes Buch und es gibt viele Herrndorf-Fans und für die ist diese Biografie.
Okay.
Erschienen bei Rowohlt.
Und also Wolfgang Herrndorf ist eigentlich so für meine Generation, glaube ich, so ein Bezugspunkt und auch, oder für eine bestimmte Gruppe innerhalb dieser Generation, so ja eine schillernde Figur, die viel von dem Zeitgeist mittransportiert hat. Das ist was Ironisches, das ist was Tragisches, das ist was mit einem Nähe-Distanz-Problem, mit einer sehr kritischen Haltung zur Autorität und so. Und all das findet sich bei Wolfgang Herrndorf sehr gut. Ich habe auch ein Sachbuch dabei, allerdings keine Biografie, sondern ein Buch von Barbara Ehrenreich. Das ist allerdings, anders als man beim Namen denken würde, eine Amerikanerin, Barbara Ehrenreich, die ursprünglich Chemie, Physik und Molekularbiologie studiert hat. Und dann ist sie zu so einer sehr bekannten Essayistin geworden, Publizistin, hat für New York Times, Harper's Esquire, Time, Vogue, Wall Street Journal und so weiter geschrieben. Und das ist ein Buch von ihr, das heißt auf Deutsch Blutrituale, Ursprung und Geschichte der Lust am Krieg, erschienen im Kunstmann Verlag. Also Antje Kunstmann Verlag, das ist aus dem Englischen übersetzt von Wolfgang Heuss. Und das ist ein Buch für Menschen, die sich für so grundsätzliche Fragen interessieren, warum führen Menschen überhaupt Krieg? Und warum können sie damit irgendwie auch so schlecht aufhören? Und warum ist Krieg auch irgendwie was Ansteckendes, wenn das einmal in der Welt ist? Oder woher kommt überhaupt so unser gewalttätiges Potenzial? Was hat es damit auf sich, dass wir Waffen haben ohne Ende? Und wer sich solche Fragen stellt, findet in dem Buch Antworten, die zugegebenermaßen spekulativ sind. Also diese Frau, die geht bis in die graue Vorzeit zurück und hat so eine Art deduktive Methode. Das heißt, sie sagt, offenbar spielen Raubtiere für Menschen eine große Rolle, sonst würden die nicht noch heute so einen großen emotionalen Effekt auslösen. Wenn man einem kleinen Jungen sagt Tiger, dann ist bei dem sofort irgendwas los, viel mehr als bei anderen Begriffen. Warum haben alle Adligen Wappen von Raubtieren gehabt, nicht von Eichhörnchen oder Lurchen oder so? Und warum hatten die antiken Götter oft Raubtierköpfe oder Raubtiereigenschaften? Also was, und je weiter man zurückgeht, desto mehr trifft man auf diese Raubtiere. Was hat es damit überhaupt auf sich? Und sie geht auch der Frage nach, was ist das Menschenopfer und warum gibt es einen Kult um Waffen und so weiter? Und ihre Thesen dazu oder Hypothesen sind nicht irgendwie jetzt knallharte Wissenschaft, aber argumentativ extrem gut rübergebracht, sehr inspirierend und laden auf jeden Fall, sagen wir mal, gerade freigeistige Menschen dazu ein, sich über sowas wie die Ur- und Frühgeschichte und die Position des Menschen in der Welt Gedanken zu machen und auch sich zu fragen, was man so gegen unsere Kriegslüsternheit alles tun kann. Das kommt dann so zum Ende hin. Sie ist auch selber, glaube ich, in der Friedensbewegung aktiv. Jetzt nicht unbedingt zusammen mit Sarah Wagenknecht und hier, wie heißt sie, Alice Schwarzer. Und was ich bei dem Buch so toll fand, ist, dass ich so mehrere Geistesblitze beim Lesen hatte, die mich wahnsinnig inspiriert haben und ich das mit anderen Büchern, auch mit religiösen Texten und mit Dingen über Geschichte, die ich schon mal gelesen hatte und ich habe auch vor- und Frühgeschichte studiert und Religionswissenschaft in Verbindung bringen konnte und plötzlich so ganze Dominosteinketten umgefallen sind. Und ich dachte, das ist der Schlüssel. Liegt vielleicht auch daran, weil es sehr gut geschrieben ist. Ein ganz tolles Sachbuch, das man natürlich jetzt nicht so lesen sollte wie einen kompletten Hard Science Beitrag. Ne?
Von wann ist das?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist aus den 90ern, aber ich muss noch mal gucken.
Ist das noch erhältlich?
Ja, das ist noch in verschiedenen Formen erhältlich. Auf Englisch, auf Deutsch. Die deutsche Übersetzung ist gut. Aber ich finde hier gerade keine Jahreszahl. Doch, hier, 1997.
Ah ja.
Mhm. Blutrituale, klingt das ja schon.
Blood Rites, okay. Origins and History of the Passions of War. Ja, das war mein Beitrag.
Gut, ich meine, warum man sich mit einem Tiger identifiziert, das ist ja wohl klar, ne, wegen der Stärke. Aber ich meine, muss man die Stärke dann noch ausspielen auf andere Staaten bezogen und sowas? Mhm. Wird da auch so die Vernunft nochmal beleuchtet? Ich meine,
ja, es wird halt gesagt, dass da, wo tiefe Traumata und große Ängste sind, die Vernunft aussetzt. Und ihre These ist, dass die Menschen Jahrhunderttausende nicht die Täter auf der Welt waren, sondern die Opfer, weil es wesentlich mehr Raubtiere gab als heutzutage und wesentlich weniger Menschen und die Menschen keine Waffen hatten. Und einfach Beutetiere waren. Mhm. Und das eine unverarbeitete Geschichte ist. Und als die Menschen dann zum ersten Mal Waffen hatten und dann auch Tiere umbringen konnten, da sind ganz starke Dinge so in ihnen passiert, die aber und bis heute nachwirken. Das mal so ganz grob gesagt. Ja. Und das ist etwas, da denkt man selten drüber nach, dass wir einfach auch eine Vorgeschichte haben, wo wir nicht die Beherrscher des Planeten gewesen sind, sondern sie sagt in einem lakonischen Satz, es gibt Berechnungen, dass es sehr wahrscheinlich gewesen wäre, dass die Menschen auch es gar nicht schaffen. Also, dass sie alle aufgefressen worden wären. Das war in manchen Regionen so, da gab es dann keine Menschen mehr. Also, kleine nackte Affen, die durch die Gegend sprangen und viel Leid hatten. So. Mhm. Und das, tolles Buch.
Ja, das klingt interessant.
Das klingt super spannend.
So, ich habe auch noch ein Sachbuch.
Na also.
Ich habe ja nur Sachbücher. Ich war im Sommer bei der Utopie-Konferenz in Lüneburg in der Leuphana.
Kommen wir zu dieser Frau, ja.
Ja, genau. Und ich wusste gar nicht, was mich da so erwartet und bin da einfach rein in so einen Hörsaal und innerhalb von 5 Minuten war da super voll und ich wusste auch gar nicht, wer da kommt. Und zwar war das eine Diskussion zwischen Ulrike Herrmann und den Namen des anderen habe ich vergessen und ein Moderator war auch noch da. Müsste ich nochmal googeln. Aber ich kam da praktisch total unvorbereitet rein und habe mir das angehört und ich war total begeistert. Vor allen Dingen auch am Ende der Schlussapplaus, der war so bewegend.
Das da war richtig noch, Energie im Raum.
Da war eine Energie im Raum, ja, aber so nach dem Motto, dass sie eben tatsächlich mal die Dinge so vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Sie hat ganz klar gesagt, was geht, was nicht geht. Es war ein bisschen deprimierend eigentlich, aber es wurde gesagt. Es wurde gesagt und irgendwie, wenn man weiß, wo dran es hapert, dann kann man ja vielleicht auch besser was dagegen tun. Und das war einfach total ergreifend. Also ich habe noch mehrere Vorträge gehört, aber das war der beste, fand ich jetzt so, also emotional. Und genau, das Buch ist also von Ulrike Herrmann und heißt Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden.
Also das ist ja auch eine große Diskussion. Ne? Manche Leute sprechen von grünem Wachstum und andere sagen, nein, das wird nicht gehen.
Ja, so ökologische
Wachstum
Kreislaufwirtschaft
und Ökologie und so, wird richtig nicht gehen. Wir müssen aus dem Wachstumszwang aussteigen, was natürlich große Konsequenzen hat für die Weltwirtschaft.
Und wahrscheinlich werden das auch viele gar nicht so gerne wollen. Ne? Mhm. Also zu verzichten in vielerlei Hinsicht.
Das läuft doch schon jetzt total gut in Deutschland, denke ich. Also wenn die Leute verzichten müssen, sind sie eigentlich sehr entspannt.
Ja, meinst du?
Ja.
Wir können nochmal das Crazy Rich Buch nochmal auf den Tisch legen.
Ja, genau. Ich erkenne ein Muster.
Ja, ist jedenfalls sehr spannend. Finde ich total gut. Und ich habe sie auch schon oft bei Lanz gesehen und so. Und ich finde ihre Argumente immer sehr nachvollziehbar. Und sie ist ja auch gar nicht gegen Kapitalismus, aber sie meint halt, man muss einen besonderen Kapitalismus dann eben hinbekommen, ja, also um das Ganze positiv auszurichten.
Und den skizziert sie auch?
Und das skizziert sie auch, ja, genau.
Okay.
Ein besonderer Kapitalismus.
Historisch lehrreich und gut zu lesen, steht hier zum Beispiel. Ja, das andere ist von Lanz, das muss man ja nicht vorlesen. Ja.
Macht dann das so ein Buch bei dir, dass du dann auch deine eigenen Verhaltensweisen überdenken möchtest oder dass du dann, also ist es dann für dich, hat es auch dann so einen Nicht-Ratgeber-Effekt, aber schon etwas, wo du denkst, ah, okay, ich müsste mich auch der Welt so und so anpassen?
Als linksgrün versiffter
veganer
Öko mache ich sowieso schon alles. Aber na, man kriegt auf jeden Fall nochmal einen besseren Einblick und ich glaube, das ist auch grundsätzlich gut, auch für die eigene Argumentation, wenn man anderen Leuten, wenn man vor anderen Leuten klugscheißen will, dann kann man das, glaube ich, gut lesen.
Vor allem am Weihnachtstisch mit der ganzen Familie, das ist doch gut.
Du mit deinem Fleisch und deinem scheiß SUV, jetzt hör mal zu.
Ich habe auch noch eine Frage. Ich meine, so Bücher, die über die Grenzen des Wachstums, über neue Ökologie, die wir brauchen, neue Ökonomie auch geschrieben worden sind, gibt es dann doch einige. Was ist jetzt so der Grund, warum ich das verschenken sollte? Also abgesehen davon, dass du in der Leuphana warst und da sehr laut geklatscht wurde. Was würdest du sagen, nehmt euch dieses Buch, weil?
Ja, ich fand halt, ich fand es halt sehr gut, weil sie die ganzen Dinge klar benennt und eben auch sagt, dass sie Zweifel hat, dass das umgesetzt wird. Also sie erklärt, wie man das machen müsste. Sie nimmt da Bezug auf die Planwirtschaft, glaube ich, während des Krieges irgendwie in England und hat gesagt, die mussten eben auch nicht leiden, die haben alle ihr Zeug bekommen, weniger, aber
das ist eine bedarfsorientierte Wirtschaft.
So, ja. Genau.
Die kann man natürlich auch mit KI eigentlich viel besser steuern, als das früher möglich war.
Mit Sicherheit, genau. Und sie sagt aber eben auch, dass das wahrscheinlich schwer umsetzbar sein wird und deswegen da etwas pessimistisch ist. Aber das.
Naja, vor allen Dingen, weil da wirklich bedeutende Kräfte dagegen schießen.
Genau.
Ne? Das sieht man ja jetzt schon bei, wenn es nur darum geht, das Bürgergeld ein bisschen zu erhöhen oder für die Kinder wirklich mehr zu tun, außer so einer Spendengala mit Bildzeitung am Ende des Jahres. Ne, das ist, da sieht man, was sich da alles ansammelt. Ne? Und auch alleine, wie viel Fahndungsmittel in das Verfolgen von Bürgergeldbetrügern gesteckt werden und wie viele in das von Superreichen, die Steuern hinterziehen.
Genau,
und das steht in keinem Verhältnis zu den wirklichen volkswirtschaftlichen Schäden. Die sind bei den Reichen viel, 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 viel größer. So, ne? Also man kann die sich
auch
gar nicht leisten.
Auch der CO2-Verbrauch, ne? Also ich meine, die hauen ja viel mehr
das
CO2
auf,
mit ihren, wie ich jetzt gelernt habe, PJs mit den Privatjets in die Luft als
klar, so wie du und ich auch mehr CO2 produzieren als ein durchschnittlicher Mensch in Indien, ne? Und so.
Ja.
Und warum? Weil wir es können.
Und weil wir es auch wollen.
Ja, irgendwo auch das, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall ein schönes Buch, was einen so herrlich runterzieht zur Weihnachtszeit. Das kann ich also nur empfehlen.
Okay.
Das Ende des Kapitalismus.
Okay. Das Ende des Kapitalismus.
Zum Ende des Jahres das Ende des Kapitalismus. Das ist doch gut.
Vielleicht jetzt was Fiktionales?
Ja, jetzt kommt was Fiktionales. Und zwar auch ein Buch, das wir schon mal bei Lachsbunch besprochen haben.
Aha, und ja, das hat dich sehr beeindruckt. Ich weiß wieder.
Genau.
Vigdis Hjort, ne?
Ja, die Wahrheit meiner Mutter. Ich muss aber dazu sagen, dass ich das letztes Jahr auch an Weihnachten gelesen habe. Mhm. Und irgendwie fand ich, das ist ein gutes, also es ist ein gutes Buch für die Weihnachtszeit, wenn man nicht die besten, die nicht den besten Kontakt zu seiner Familie hat oder sowieso ein bisschen so vielleicht in einer dysfunktionalen Familienstruktur irgendwie ist und sich darin wiederfinden möchte. Und ich glaube, es ist auch vor allem ein gutes Buch, was man Freunden schenken kann, die vielleicht an Weihnachten auch ein bisschen eine schwerere Zeit haben und die sich da sehr gesehen fühlen. Es geht um Johanna in dem Buch. Johanna ist eine erwachsene Frau, eine Künstlerin, die den Kontakt zu ihrer vor allem Mutter, aber grundsätzlich der ganzen Familie abgebrochen hat. Und Jahre später, also ich glaube 20 Jahre später, sie ist mittlerweile selber Mutter, ist sie wieder zurück im Fjord, das Ganze spielt da in Norwegen, und möchte wieder den Kontakt zu ihrer Mutter eigentlich aufnehmen. Aber die will das nicht. Mhm. Die blockt ab. Und dann ist es eigentlich schon fast wie so eine Stalking-Geschichte zwischen Tochter gegenüber Mutter. Und das ist formal ganz spannend, weil es hat teilweise auch nur einzelne Sätze. Es ist halt so kurze Kapitel, dann wieder längere Kapitel. Und mich hat das sehr beeindruckt. Und ich finde das einfach, also es ist ein Buch, an das ich fast täglich denke. Also es hat mich sehr mitgenommen.
Mhm.
Übersetzt von Gabriele Heves, erschienen beim Fischer Verlag. Von Vigdis Hjort ist noch ein weiteres Buch erschienen. Eine falsche Entscheidung heißt das, glaube ich.
Mhm.
Und jetzt im Frühjahr erscheint noch mal ein Buch, und zwar Wiederholung. Falls schon Leute schon das gelesen oder verschenkt haben. Aber ja, also ich muss jetzt oft immer wieder daran denken, wie ich das letztes Weihnachten gelesen habe und dachte, das ist irgendwie ein gutes Buch für Weihnachten für mich gewesen.
Mhm. Die Wahrheiten meiner Mutter.
Ja.
Das klingt ja auch interessant, ne? Weil das eben nicht nur eine Wahrheit, sondern jeder hat so seine seine Sicht, ja, das klingt auch interessant.
Ja, total. Und es geht auch so ganz viel um Erinnerungen und um Kindheit und Verletzungen in der Kindheit. Und
sind die Wahrheiten der Mutter dann nachvollziehbar auch?
Naja, die Mutter kommt ja eigentlich vor allem so aus der Sicht der Tochter raus. Also man erfährt ganz lange halt nur was von der Mutter aus der Sicht der Tochter. Deswegen ist es, und auch die Tochter ist ja nicht unbedingt eine, dadurch, dass sie eine verletzte Seele ist, und es ist immer die Frage, wie sehr vertraut man einer verletzten Seele, aber man merkt einfach, da war ganz lange die Sehnsucht danach, Kontaktabbruch zu haben, und jetzt ist aber in genauso großem Maße die Sehnsucht wieder nach Nähe oder halt Aufarbeitung irgendwie da, und dieser Aufarbeitungswunsch, den finde ich traurig. Es ist irgendwie, ja. Mhm.
Ja, ich habe das ja auch gelesen, und das ist ein aufwühlendes, ein trauriges, ein spannendes, ein fesselndes Buch. Und sicher jetzt nicht für jeden so unterm Weihnachtsbaum das Richtige, aber für Leute, die gerne spannende, psychologisch plausible Literatur lesen, auf jeden Fall ein tolles Buch.
Ja.
So, ja. Ich habe Comics dabei.
Oh.
Und ist zwar von dem doch recht bekannten amerikanischen Comiczeichner Alan Moore, von dem wir sowas wie die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen kennen oder Swamp Thing von früher oder auch schon so eine frühe Lovecraft-Adaption Neonomicon. Da gibt es eine Reihe von 12 Bänden, die heißen Providence. Er hat die Texte geschrieben und das Ganze sich ausgedacht, und Jason Burroughs hat das illustriert. Und ja, Menschen, die den Horrorautoren Howard Phillips Lovecraft kennen und lieben und zum Nerdtum neigen, finden hier ein ausgesprochen komplexen Kosmos vor, wo diese Lovecraft-Geschichten sozusagen wieder neu bearbeitet werden, in eine große Rahmenhandlung eingebettet werden, die wirklich kosmische Ausmaße hat, wo auch Lovecraft selber drin vorkommt, und wo die Themen, die unterschwellig bei Lovecraft drin sind, an die Oberfläche kommen, zum Beispiel unterdrückte Homosexualität, Angst vor Sexualität, Antisemitismus, Angst vor Frauen, sowas wie Rassismus, Verfolgung von Minderheiten, all die Dinge, die bei Lovecraft irgendwo in der psychologischen, im psychologischen Innenraum so virulent sind, die man aber nicht richtig zu greifen kriegt, die kommen hier an die Oberfläche und werden in die Lovecraft-artige Handlung integriert, mit wahnsinnig vielen Anspielungen. Es gibt eine Website, die diese Comics mit Fußnoten versieht und Details erklärt für Leute, die es genau wissen wollen. Da findet man pro Comic, das sind immer so 36 Seiten, dann auch gerne mal 50 Anmerkungen. Und die Geschichten sind sehr zerebral, das heißt weniger, der Schrecken richtet sich jetzt weniger an Emotionen, sondern mehr an den Geist. Also wird eher der Geist verstört, nach dem Motto, das ist möglich, so kann unser Universum auch sein. Also so eine Art Philosophie des Schreckens oder ein Schrecken der Philosophie, der Erkenntnis unserer Situation im Universum. Es geht auch darum, dass das Erzählen von Geschichten halt das Universum mit beeinflusst, aber nicht unbedingt zum Guten. Eine sehr, sehr, sehr spannende Sache, wenn wir uns heute angucken, wie so Narrative die Welt verändern und welche Macht Mythen und Geschichten und auch Verschwörungserzählungen haben. Der Zeichenstil ist ganz ruhig, klar, nüchtern, ein ganz tolles Gespür für Licht und steht ein bisschen im Kontrast zu den fiebrigen Inhalten. Für philosophisch orientierte Horrorfans, Vollnerds und Menschen, die vor wenig Angst haben, ist das sicherlich ein ganz tolles Präsent unterm Weihnachtsbaum, weil viel düsterer wird es in der Comicwelt so schnell nicht mehr.
Geil.
Sieht wo, super ist das, aus. Wo ist das
Panini? Achso, ja, es gibt es auf Deutsch, Englisch und natürlich so Sprachen wie Französisch, Italienisch. Ich musste mir die ein bisschen zusammensuchen, weil die Einzelhefte leider vergriffen oder sauteuer sind. Mhm. Ich habe mir dann so 2 deutsche Sammelbände a je 4 Geschichten geholt. Die sind erschienen bei
Panini Comics. Stand
das da. Sind wohl Panini Comics, genau. Und übersetzt von Gerlinde Althoff. Und es gibt aber auch die englische Variante, die ist erschienen bei Avatar im Hardcover. Oh, da ist auch eine ganz tolle Karte von Providence dabei. Das ist die Stadt, in der Lovecraft gelebt hat. Providence heißt ja gleichzeitig auch Vorhersehung. Also ein beziehungsreicher Titel. Und es sind dann immer auch noch am Ende so Tagebuchaufzeichnungen der Hauptfigur, die dann kein Comic sind, sondern richtig so Fließtext. Mhm. Und da kann man sich lange mit beschäftigen und so an stillen Wintertagen an den Kamin setzen und dann in eine ganz eigene Welt versinken. Ein großer Tipp von mir für die Zielgruppe.
Schön.
Sieht gut aus, ja.
Ja.
Okay, ja, jetzt kommen wir zum nächsten Sachbuch. Also passend ja. Passend zu Freiheit von Angela Merkel, ja. Ihre Lebensbeichte, habe ich jetzt schon so viel zugehört, dass ich dachte, weiß ich nicht, das ist ja nur die Wahrheit einer Mutter sozusagen. Mich interessiert irgendwie schon ein bisschen das, was sie gemacht hat, aber ich möchte es von jemand anderen lesen. Und zwar ist mir das Buch in die Hände gefallen, Machtverfall von Robin Alexander.
Mhm.
Also Robin Alexander,
der Name sagt mir was.
Ist
der
ja, ich weiß jetzt gar nicht, Chefredakteur der Welt oder stellvertretender Chefredakteur der Welt.
Ja.
So, also konservativ. Und er macht auch einen tollen Podcast. Also ich höre ihn oft und er ist immer sehr kenntnisreich. Das gefällt mir. Und er hat auch das Buch geschrieben, Die Getriebenen. Und das war wirklich
Das kenne ich. Da ging es um die Situation bei der Flüchtlingskrise 2015, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass die Grenzen geöffnet wurden, was dann immer so von der AfD so als Riesenskandal gelabelt wurde. Genau, der Fight mit Seehofer. Das habe ich gelesen, die Getriebenen. Das fand ich in der Tat erstaunlich interessant und auch erstaunlich anti-rechtsradikales Denken, weil es die Situation ganz nüchtern erklärt, wie es gelaufen ist. Und für jemand, der bei der Welt arbeitet, schon mal gar nicht so schlecht.
Ja, bestimmt, ja, und das war auch wirklich ein Page-Turner, muss ich sagen. Also da habe ich wirklich, da war ich wirklich
der hat
sehr
schon was, ja.
begeistert. Und jetzt, jetzt Machtverfall, Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. Und das ist insofern spannend, als dass jetzt nochmal die ganzen Jahre mit Corona und so weiter aufgearbeitet werden. Aber auch so die ganzen Machtverhältnisse. Also wie war das eigentlich mit Annegret Kramp-Karrenbauer? Also zu der Zeit, wo wir den Namen noch nicht aussprechen konnten.
Und die wir jetzt komplett vergessen haben.
Ich weiß gar nicht mehr, wie die aussieht.
Ja, doch, das weiß ich leider noch.
So, ich musste sie aber nochmal googeln. Ich habe sie mal mit Rita Süssmuth verwechselt, also jetzt optisch.
Mhm.
Und das ist also unglaublich spannend, wie diese ganzen Machtverhältnisse dort so vorhanden sind und was da so alles gemacht wird, um irgendwie vorwärts zu kommen oder was eben nicht gemacht wird und Söder und Laschet und also es ist wirklich unglaublich aufschlussreich und ich dachte, also bevor ich das Merkel-Buch lese, will ich erstmal diese Wahrheit wahrnehmen. Und ja, das kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Robin Alexander, Machtverfall.
Gibt es da auch irgendeinen positiven Ausblick drin? Wir hatten ja jetzt doch viele eher leicht runterziehende Stoffe, Themen, Texte, außer die Chemikerin da, die Frage der Chemie, das war ja, klang ja ganz heiter.
Gewinnst dir einen Einblick in Politik.
Ja.
Also solltest du dich
und das jetzt macht einen hoffnungsfroh, nehme ich an.
Es ist auf jeden Fall ein großer Erkenntnisgewinn. Das,
ja.
Das würde ich als positiv bewerten, ja.
Ja,
in
ja.
die Politik selber möchte ich vielleicht nicht,
ja.
aber ich bewundere es und das ist also auf jeden Fall ein sehr gutes Buch, um da ein bisschen einzutauchen.
Ist auch bestimmt so ein gutes Klugscheißerbuch. Also wenn man das gelesen hat, dass man da aufs Party singen kann, ist, aber das ist eigentlich so.
Ja, aber Laschet hat 2022 gesagt. Also
kennt ihr noch AKK?
Ja. Ja, oder man kann dann sagen, wenn dann aktuell irgendwas in den Medien ist, naja, das sagt er ja nur, weil dahinter steckt ja die Taktik und das hat ja damals schon Blibbelbl gemacht.
Ja, aber genau das lernt man da halt. Ne?
Ja,
also
toll,
mitzudenken, wie das hinter den Kulissen abläuft.
Ja, und Robin Alexander hat ja...
Klingt eigentlich wie ein Schlagersänger, ne?
Total, ja, genau. Aber der ist ja auch immer, also ist ja auch mit Scholz unterwegs und so und Hintergrundgespräche und hat da wirklich in Berlin so seine ganzen
und
Zuträger. Und
erzählt er uns hier in dem Buch, warum Scholz die scheiß Taurus-Dinger nicht raushaut.
Nee, dafür, das hört ja vorher schon auf, aber ich denke mal, das nächste Buch wird auf jeden Fall das Thema behandeln. Das ist eine Empfehlung.
Ja, wie ist der Erzählton in so einem Buch?
Ja, nüchtern, sachlich und sehr kenntnisreich. Okay. Ne? Du denkst dann manchmal so, woher weiß er denn jetzt, was da in dem Hinterzimmer passiert ist? Und das erklärt er dann eben auch, dass er dann im nächsten Satz irgendwie sagt, so, dass er Leute kennt, die da waren und die das dann auf der und der Veranstaltung erzählt haben. Und deswegen schätze ich das auch immer als sehr glaubwürdig.
Das heißt, es aber auch aus der Ich-Perspektive und wie er quasi die Sachen mitbekommen hat und dann.
Genau,
so.
Ja.
Okay, ja.
Richtig. Ja, erschienen im Siedler Verlag und vermutlich auch mit dem Literaturverzeichnis versehen, ne, für den Schlauberger Verlag.
Ja, du bist da nicht, oder? Drin.
Ich mal was? Okay, wenn er mich als Quelle nicht angibt. Für was eigentlich? Nee, ist nur ein Personenregister. Na gut.
Aber auch gut.
Also leicht lesbar.
Personenregister,
damit man den Überblick behält. Nee, Feli, was hast du noch? Das ist jetzt schon dein letztes Buch.
Ja, genau. Ich habe noch einen Roman mitgebracht. Eva von Verena Kessler.
Ah ja.
Erschien bei Hansa Berlin, aber es gibt jetzt auch gerade fürs kleine Taschengeld ein Taschenbuch, das bei Kein und Aber.
Das kleine Taschengeld, ja.
Ja.
Süß.
Ja, man ist ja manchmal schon überrascht, dass man denkt, Taschenbücher, die sind ja noch richtig günstig.
Ja, ja.
Und das ist bei Kein und Aber erschienen mit so einem schönen Farbschnitt. Die machen ja immer schöne Taschenbücher, muss ich sagen. Und da geht es eigentlich um zwei große Themen, und zwar Klimawandel und Kinderwunsch.
Mhm.
Oder vor allem um die Frage, können wir uns das noch leisten, in Zukunft Kinder auf die Welt zu setzen, oder ist das eine egoistische Sache? Also es geht, im Zentrum steht die es gibt vier lange Kapitel in dem Buch und es ist immer aus der Sicht von einer anderen Frau erzählt. Und im Mittelpunkt steht aber trotzdem irgendwie diese Frau Eva. Eva ist eigentlich Lehrerin und aber auch Forscherin und sagt dann halt in einem Interview, dass es eben schon wahrscheinlich sinnvoller wäre, wenn Menschen aufhören würden, Kinder auf die Welt zu setzen. Mhm. Das ist einfach so eine These, wo sie dann Sachen ausrechnet und so. Und das kommt in allen Kapiteln irgendwie mit drin vor, diese Reaktion eigentlich darauf. Wie fühlen sich andere Frauen damit? Und es gibt auch einfach, geht auch um Kinderwunsch generell, also auch mit Kinderwunsch, der nicht klappt und alles. Und ich finde, das ist irgendwie ein sehr kluges Buch über Zukunftsgedanken, Dystopien, aber auch irgendwie ist es ein sehr kinderfreundliches Buch, weil ein Kind spielt eine wesentliche Rolle mit ihrer Neugier in dem Buch. Also es gibt dann auch ganz viel, es geht auch ganz viel um Barmherzigkeit und was man halt in Krisenzeiten braucht, und zwar halt einfach Nettigkeit. Also dass Menschen einfach mal Wärme zeigen. Also ich war sehr oft sehr gerührt bei dem Buch, obwohl es ja so ein doch auch schon sehr Schlechtlauner-Themen sind, aber es hat mich mit einem warmen Gefühl irgendwie beim Lesen zurückgelassen, und dass ich dachte, na klar sind diese Aussichten, die wir gerade haben, irgendwie hart, aber man hat ja immer noch ein Miteinander, und dieses Miteinander ist in Krisenzeiten das Wichtigste, und irgendwie zeigt es das Buch ganz gut. Und ich finde, auch wenn es jetzt aus vier Frauenperspektiven ist, heißt es ganz und gar nicht, dass es jetzt ein Frauenbuch oder so ist. Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich eigentlich für alle Menschen mehr oder minder interessant. Und es ist wirklich gut geschrieben. Es hat eine klare Sprache, und ich finde es, es gibt so ein bisschen Geheimnis, wer die vierte Frau am Ende ist. Und auch das ist, also es gibt so einen Spannungsbogen auch im Erzählding, dass man sich denkt, wer, was ist, also weil alle gehören ja irgendwie zusammen, und man fragt sich die ganze Zeit, wie die zusammengehören. Und sowas mag ich eigentlich auch ganz gerne. Also
es ist ein richtiger Roman.
Ja, es ist ein richtiger Roman.
Oder hat das auch stark essayistische Züge?
Nee, es ist ein rein fiktionalisierter Roman. Diese Eva-Figur ist zwar angelehnt eben an eine Forscherin, die es gibt, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Aber ansonsten ist es komplett fiktional.
Ich muss ein bisschen denken an Leona Stahlmanns Diese ganzen belanglosen Wunder.
Genau, ja.
Das natürlich schon in so einer Dystopie dann wirklich spielt und eine Mutter-Kind-Beziehung thematisiert. Und auch vor dem Hintergrund von so einer Klimakatastrophe und aber auch ganz mit einer ganz barocken Sprache so die Natur beschreibt und auch so eine Schönheit im Verfall findet und so weiter. Auch ein Text, der die Frage aufwirft, ja. Noch Kinder? Ja, nein, weiß nicht. Und wenn sie da sind, wie geht man damit um, ihnen dann die Krise zu erklären?
Ja.
Und ich frage mich aber, ob das nicht zu thesenlastig ist, dann das Buch. Also wo ist sozusagen die literarische Spannung?
Tatsächlich, weil die Figuren, also es klingt sehr thesenhaft.
Und so wie du es gerade
genau, aber das
hast,
liegt natürlich daran, dass es sich sonst schwierig zusammenfassen lässt, aber die Figuren sind alle so erstmal so anders, so verschieden, aber so warmherzig erzählt, dass es nicht thesenhaft rüberkommt, sondern du folgst eigentlich jeder Figur und damit auch jeder Perspektive einfach sehr gerne. Und es gibt Ich finde, die ist einfach gut darin, schon fast filmische Szenen zu erzählen.
Ah, ja.
Also, dann gibt es dann so eine Schlittenfahrt und so, wo dann das Kind verletzt wird.
Kann ich bestätigen, anhand des Buches, die Geister von Demmin.
Genau,
Gespenster von Demmin. Oder die Gespenster, ja. Ja, auch ein krasser Stoff und auch sehr bildhaft manchmal.
Ja, genau. Und das ist, also genau diese bildhafte Sache ist irgendwie ihre, deswegen wirkt es nicht thesenhaft, sondern du bist in diesem Roman drin. Also ich finde es einfach klug erzählt und ich glaube, das ist einfach ein Buch, das viele Leute abholen und aber also unangenehm wie auch mit Wärme begegnen kann.
Mhm. Cool.
Ja.
Mein letzter Tipp ist also eine Allzweckwaffe von mir. Das dürfte sehr vielen Leuten gefallen. Menschen, die gerne spannende Bücher lesen, Menschen, die gerne intelligente Bücher lesen, Menschen, die gerne Piero Page-Turner lesen, Menschen, die gerne psychologische Romane lesen, Menschen, die gerne aufregende Geschichten lesen, Krimi, Thriller, aber nicht so, dass man dafür wirklich einen Krimi oder Thriller lesen müsste, weil das einfach zu gut ist, um in diese Genre-Konventionen sprengt. Leute, die gerne Bücher mit Bildungshintergrund lesen wollen, die sind richtig bei einem meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich habe es schon 4-mal gelesen. Donnertat, die geheime Geschichte. Ein Buch, wo ich mich bis heute wundere, dass es nicht zu einer opulenten Serie bei HBO oder so umgesetzt worden ist, denn es handelt von einem 20-Jährigen, der aus einer eher unterklassigen Familie an der Westküste, irgendwo bei L.A. oder so, an ein Fantasie-College, eine Uni, an die Ostküste kommt. Das ist schon ein bisschen so Fish-out-of-Water-Story-mäßig. Der Typ heißt Richard Papen, ist ein Ich-Erzähler. Das ist schon toll, mit welcher Selbstverständlichkeit Donnertat einfach so einen männlichen, jungen Ich-Erzähler da rein pfeffert, ohne sich einmal, glaube ich, jetzt die Frage zu stellen, kann ich mich denn da reinfühlen oder so, bliblablub, die macht's einfach. Und der hat mich gleich am Wickel gehabt, weil es ist jemand, der so nicht die besten Startbedingungen hatte, aber mehr will und der so einen gewissen Ehrgeiz hat und auch einen gewissen Narzissmus. Und der bringt ihn recht bald, obwohl er eigentlich nur Französisch da studieren will an der Uni, in eine Gruppe von Altgriechisch-Studenten. Ein mega kleiner Kreis, das sind nur 5 Leute und die sind super elitär, abgehoben und versnobbt und wollen auch gar keinen Menschen dabei haben. Und er ist so fasziniert, dass er unbedingt dazugehören will. Und das tut er auch. Er muss dann wahnsinnig lernen, denn Altgriechisch ist nicht ganz einfach. Und
wem sagst du das?
Ja, wir alle mussten da ja durch während unserer Ausbildung zum Schwätzer. Und diese kleine Gruppe gerät in eine Verbrechensgeschichte, die, ich sage mal, die Ausmaße einer griechischen Tragödie annimmt und die eigentlich auf dem Papier ziemlich verstiegen klingt, aber wenn man das Buch liest, so glaubwürdig und plausibel ist, so bis in die kleinsten psychologischen Verästelungen dargestellt wird, dass man wie in einer Lawine mitgerissen wird in eine wirklich krasse Geschichte, die geheime Geschichte von Donnertat.
Super.
Das klingt sehr gut.
Das klingt wirklich
ja,
sehr gut.
Ein Knaller. Kann man auch immer wieder lesen, obwohl ich weiß, wie es ausgeht. Gibt es in dem Buch noch ein Geheimnis, das ich nicht ergründen kann, dass ich immer wieder Interesse daran habe und immer wieder in diese Geschichte einsteige, obwohl ich längst weiß, was passiert. Aber es geht nicht nur um das, was passiert, sondern es geht meiner Ansicht nach auch um eine große Liebe zur Schönheit, eine große Sehnsucht nach Größe, die in dem Buch ist und die große Tragik, dass man sich da verrennt, wenn man groß und schön sein will, dass man da sich in die Welt der Oberfläche vielleicht auch begibt oder des Scheins und der Verleugnung der bitteren, kleinen, unglamourösen Realität und dass man damit noch größeres Unheil auf sich zieht, als wenn man einfach als Schuster bei seinen Leisten bleibt. Aber so einfach ist es vielleicht auch nicht, aber das ist so eine Erklärung von mir.
Ja. Interessant, so harmlose Altgriechisch-Studenten und dann auf einmal eskaliert das.
Ja. Hat auch was, also wenn jemand den Film kennt mit Matt Damon, der talentierte Mr. Ripley, den ich besser finde als das Buch von Patricia Highsmith, haben wir ja auch mal drüber gesprochen hier im Podcast. So diese Stimmung so ein bisschen, so ein psychologischer Krimi, der auch ein ziemlicher Nervenzerrer im Laufe der Zeit wird. Auch aufgrund der plausiblen Verstiegenheit, wenn ich das mal sagen darf. Ja. Okay.
Und psychologisch nachvollziehbar, warum die Leute so handeln. Das finde ich
ja alle Figuren sind, was ihre Motive angeht, bis ins letzte Detail schlüssig.
Das macht es wahrscheinlich auch
so. Und das macht es extrem soghaft, so, ja.
Cool.
Und was man dazu noch sagen kann als letztes, es gab irgendwann diesen TikTok-Trend Dark Academia.
Ja.
Und bei dem spielt die geheime Geschichte eine Riesenrolle, weil alle Dark Academia-Fans eigentlich in dieser Altgriechisch-Klasse sein wollen.
Dass du mal einen TikTok-Trend erwähnen würdest, das.
Nur wenn es Dark Academia ist. Ja.
Ja, woher weiß er
das? Nicht zu wechseln mit Dark Macadamia.
Das klingt gut.
Ja, ich möchte jetzt in einer verschneiten Hütte sitzen und das lesen.
Oh,
ich
find, ja.
Das wäre eine gute Kombination.
Oh, das müsste man irgendwann echt mal verfilmen. So eine 15-teilige Power-Serie.
Super. Ja, das hast du nicht mit, ne? Du hast nur die Comics mitgebracht.
Also, es ist erschienen 1992 in New York, Alfred Knopfler Verlag oder so, und dann ein Jahr später bei Goldman. Ich habe das als extrem zerlesenes Taschenbuch und ich habe es oft schon verschenkt, damit mehrere Leute in den Irrsinn getrieben. Mhm. Das hat auch 570 Seiten und zwei Teile und hat eine ganze Menge Bildungsanspielungen. Also für Leute, die gerne in der antiken Philosophie herumspuken, gibt es da vieles zu entdecken, aber man muss das nicht wissen. Also geht auch so.
Schön.
Piero, ein letztes Buch noch.
Ja, das habe ich noch nicht ganz durch. Aber andere Bücher habe ich von dem besseren Richard David Precht gelesen, und zwar Philipp Hübel.
Der bessere.
Also ich folge dem sehr gerne, weil der auch so eine ganz klare und sachliche und gut verständliche Sprache hat. Das gefällt mir sehr gut. Und das Buch hier heißt Moralspektakel, wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht. Also da geht es eben
um. Finde ich ein bisschen moralisch, den Titel. Ich habe das Gefühl, er will sich damit irgendwie über uns erheben.
Du hast ja nur so, wie man zum besseren Menschen wird, Bücher mit.
Nee. Ich sagte, das fing ja schon in meiner
Machtverfall, Crazy Rich, das ist doch nicht, wie man besserer Mensch wird. Das
fing ja schon mit meiner Jugendliteratur
an. Erkenne dich selbst.
Ne,
das stimmt, erkenne dich selbst.
Ich suche das gleich mal raus, es ist noch ein bisschen anders, also ein bisschen gruseliger.
Sapere Aude.
Aber naja, gut, mit 16 vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ne? Also so, hat sich jedenfalls nichts geändert. Moralspektakel ist jedenfalls toll, weil also gerade als jetzt für Humorschaffende, ne, da ist es ja immer so ein so ein Balanceakt, also wie weit kann man gehen und was also warum glaube ich sowieso überhaupt mich über irgendwelche Dinge lustig machen zu können? Also was ist denn da die Grundlage? Und wenn man da erstmal anfängt drüber nachzudenken, dann ist man ja sehr schnell bei der Moral eigentlich und dem moralischen Zeigefinger. Stimmt, und so weiter. Und ja, aber es geht eben auch darum, dass andere Leute sich eben dadurch ja über andere stellen können. Und Philipp Hübel beleuchtet das wirklich sehr ausführlich und ich finde es sehr, sehr spannend. Was steht hier? Wir wollen gute Menschen sein, aber das allen anderen auch zeigen, denn unser moralischer Charakter verschafft uns Anerkennung und Attraktivität. Also das ist auch so ein bisschen evolutionär, ne? Dass wir eben moralisch sein wollen und dann eben zu einer bestimmten Gruppe gehören oder nicht. Und ja, durch den Einfluss der digitalen Medien wird Moral immer mehr zum Statussymbol und die öffentliche Diskussion zu einem Moralspektakel. Mit negativen Folgen, denn die inszenierte Moral führt zu Populismus, Symbolpolitik, verzerrter Forschung und wirkungslosen Maßnahmen gegen Diskriminierung.
Ja, ja, wo du gerade Moralismus, Empörung und Populismus sozusagen da aufgezählt hast auf dem Klappentext, das kann ich aus meiner Beobachtung tatsächlich bestätigen, weil wenn man mal guckt, wie links- und rechtsradikale Parteien, die man als populistisch bezeichnet, argumentieren, dann geht es fast immer um Moral. Also es ist nicht so, dass die AfD Amoral predigt, sondern sie predigen, wir dürfen die Deutschen nicht vernachlässigen, wir werden überrannt, wir werden fertig gemacht, unsere Zukunft wird aufs Spiel gesetzt von irren Diktatoren, also es ist alles sehr moralisch aufgeladen und mit ganz viel Empörung und an die Emotionen appellierend, also an Ängste, an Wut. Und die Gegenseite reagiert auch oft mit Empörung und sagt, ihr seid schlimme Nazis und wenn wir auf euch hören, dann ist Deutschland im Untergang geweiht. Und was da, glaube ich, passiert ist, dass dann so sich moralische Empörung gegeneinander stellt und man es schwerer hat, nüchtern zu denken. Und wenn du nicht nüchtern denken kannst, kannst du auch vielleicht nicht die Probleme analysieren und nicht die Lösung finden. Also da, ich wollte jetzt gar kein Co-Referat zu deinem Buch halten, ist mir leider passiert, Entschuldigung, aber ich habe dann neulich einen Artikel über Populismus geschrieben, der genau das sagt, dass moralische Empörung eben ein Mittel von Populisten ist, auf das Leute dann aufspringen können.
Ja.
Ne? In Springfield essen sie Hunde und Katzen.
Mhm.
Ist ja auch etwas, was an Moral appelliert. Sowas machen wir als gute Amerikaner nicht, aber die Haitianer vielleicht schon.
Ja. Ne? Genau, also ich habe es noch nicht ganz durch, aber ich habe jetzt die Hälfte fast und ich finde es auch sehr aufschlussreich.
Geht da so verschiedene Bereiche durch des öffentlichen Lebens oder der Diskurse?
Ja,
oder?
Er beschreibt vor allen Dingen auch, wie sich Moral überhaupt aufgebaut hat, woher das kommt und wie sich das so weiterentwickelt und sowas eben.
Moral, wo kommst du her, ey?
Ja, genau. Also wie gesagt, auch evolutionär, ne? Da kommen wir wieder zu dem Buch Blutrituale, die das ja auch so aufschlüsselt und das macht er eben auch sehr gut. Und ja, vergisst aber eben auch nicht die Moderne. Mhm. Also ja, gefällt mir schon mal sehr gut.
Hübel wie Drübel.
Ja.
Gibt es dann auch so, also geht es dann auch, ich finde ja, durch die ganze Digitalisierung, Internet und so, ist ja Moral dann auch so nochmal zum weltweit größeren Thema geworden, habe ich das Gefühl. Oder dass das halt da so ein, man guckt, wie nochmal auch, also oder auch dadurch, dass Privatpersonen ja auch mehr teilen können. Ich habe das Gefühl, alles hat so ein komisches Moralstanding. Also Internet und Moral ist, glaube ich, auch einfach so ein großes Thema. So ein
oder vielleicht ist alles jetzt Status und Moral ist ein wichtiger Faktor für Status. Ja. Ne? So wie sonst vielleicht Aussehen, Geld, Swag oder das, was wir haben.
Was haben wir?
Nichts.
Bücher.
Wir haben unsere Bücher.
Wir haben immer noch unsere Bücher.
Wir sind schlaue Leute und lesen Bücher.
Aber Moral ist natürlich trotzdem wichtig.
Ja, wir sind auch moralisch.
Also, ja, absolut.
Im Kulturbetrieb bin ich sehr moralisch.
Ja.
Und dann moralisch bin ich da und das ist auch meine Relevanz, gründet sich auf Moral.
Es ist ja auch nicht schlecht. Also vor allem, wenn man sich da nochmal ein bisschen mehr mit auseinandersetzt, dann hat Humor sicher stark mit Moral zu tun, aber das ist ja auch nicht verkehrt. Und wenn man das noch ein bisschen beleuchtet, dann kann man vielleicht sogar noch bessere Witze machen, was alles gut ist.
Ich finde, das ist schon ein super Schlusswort. Abgesehen davon, dass auch dieses Buch im Siedler Verlag erschienen ist, genau wie Machtverfall von Robin Alexander. Ne? Philipp Hübel, Moralspektakel. Ich packe den ganzen Schamott in die Shownotes.
Sehr
es
gut.
Gibt dann auch bald wieder Bücherlisten auf der Lachsbranche-Homepage. Ich habe da die letzten 6 Folgen geschlampt, geschludert, geschlafen, es nicht gemacht. Ich war faul, ich hatte anderes zu tun, ich musste Horrorfilme gucken. Entschuldigung! Und trage das jetzt so Stück für Stück nach und werde aber auch dann eine Literaturliste von unserer heutigen Folge machen, recht bald. Und dann heißt es für euch da draußen an den Endgeräten, kaufen, kaufen, kaufen.
Und frohe Weihnachtstage.
Kaufen und Weihnachten, ja.
Besinnliche, das ist auch sehr besinnliche, vielleicht sogar friedliche Feiertage.
Ja.
Das Schlusswort gehört dem, der das Anfangswort hatte.
Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich sehr über diese aufschlussreiche Folge mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft. Ich verabschiede mich und wünsche euch einen wunderbaren Jahresneuanfang. Wir sehen uns im Januar. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, sehen ist gut.
Ja, sehen ist gut.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.